Lieber Vater, wir danken dir für alle Kreativität, die du uns gegeben hast, für das Ausleben von göttlichen Eingebungen, von Visionen, von Träumen, die du uns gibst. Wir danken dir aber auch, dass wir von dir hören dürfen, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen, dein Wort von dir zu vernehmen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass wir einen akkuraten Blick bekommen von dem, wer du bist. Wir bitten dich, dass du uns bewahrst, ein falsches Gottesbild aufzubauen, sondern dass wir dich in einer ganzen Größe, in einer ganzen Einmaligkeit erleben. Wir bitten dich auch für wen, der in München ist und dort dient, dass du ihm Fähigkeiten gibst, mit seinen geistigen Gaben Gemeinde zu bauen und der Gemeinde in München zu helfen. Wir danken dir dafür. Amen und Amen. Ich habe euch, wir steigen gleich in den Text ein, einen Text mitgebracht, den ihr alle kennt, den viele von euch auch vielleicht schon auswendig kennen, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Nun kennt jeder bestimmt diesen Text. Wenn du den noch nicht kennst, bist du neu hier. Herzlich willkommen. Für alle anderen ist das so, dass wir sicher von dem Text schon 100, wenn nicht gar tausende Male gehört haben. Und genau das ist so ein bisschen das Problem bei dem Text. Der Text hat in der heutigen Zeit seine rhetorische Kraft und seine Fähigkeit, uns emotional zu berühren, fast vollständig verloren. Und denn wenn man das Johannesevangelium liest, wenn man mal den ganzen Brief liest, in den diese Verse gesetzt sind, so kommen wir hier tatsächlich an einem Punkt an, wo der Leser eigentlich in Erstaunen darüber ist, wie sehr Gott die Welt geliebt hat, dass er seinen Sohn gibt. Und wer die Geschichte im Johannesevangelium sieht, ist, dass das Problem, die Menschen zu der damaligen Zeit hatten, die sogenannten Pharisäer und die Sadduzäer, nicht das Gefühl hatten, so, ach ja, es ist ja nett oder schön, sondern für sie war das zu viel des Guten, zu viel der Liebe. Für sie war das eher, das geht zu weit. Für gewisse Bevölkerungsgruppen ist es einfach nicht recht, dass Gott seinen Sohn gibt. Ein völlig anderes Verständnis, als wir heute davon haben, was Gott tun und lassen sollte und wie dankbar wir darüber sind, was er getan hat. 2017 holt dieser Text fast niemand mehr hinter dem Ofen vor. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist und habe drei Punkte dazu. Der erste ist natürlich, dass der Text uns einfach zu bekannt geworden ist. Und da kann man einfach nichts dran machen. Eine gewisse Gewöhnung führt einfach zu einem Würdigungsverlust. Das ist einfach so, das ist bei jedem Text so, bei alles, was uns vertraut und lieb gewonnen ist. Erst in dem Augenblick, wo man krank wird, das ist eine alte Weisheitsregel, merkt man plötzlich, wie sehr man eigentlich seine eigene Gesundheit, die man 40 Jahre lang hatte, genossen hat. Erst in dem Augenblick, wo es nicht mehr da ist, tut es weh. Ansonsten nehmen wir das so, wie es uns geht, unser Wohlgefühl, unsere Fähigkeit, ohne zu Waldemar gehen zu müssen, früh morgens bis abends zu essen. Ja? Und das nehmen wir einfach so hin. Ja? Plötzlich, wo wir einen Termin bei ihr haben, uns wehtut, merken wir eigentlich, wie dankbar wir für unsere Zähne sind. So, kann man nichts anderes machen, so ist es einfach. Zweitens, der Text hat seine rhetorischen Fähigkeiten zu uns emotional mitzureißen verloren, aufgrund dessen, dass wir den Text missverstanden haben. Und missverstanden hat damit etwas zu tun, dass wir einfach, unter anderem ein Wort, und das ist aber hier ganz besonders wichtig, ein Wort falsch definieren. Wir lesen den Text und wir lesen ihn so sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und wir lesen das mit der Hinsicht, als wenn es so etwas Besonderes wäre, dass Gott die ganze Welt liebt, im Sinne von, dass die Quantität so riesig ist. Das ist aber nicht das Problem. Für Gott ist es überhaupt kein Problem und auch noch nicht mal etwas Außergewöhnliches, 1 Milliarde oder 7 Milliarden Menschen zu lieben. Die Quantität macht keinen Unterschied, sondern die Qualität macht den Unterschied. Und das ist genau, wo wir so ein bisschen, wo wir das emotionale Mitgerissene des Textes noch nicht verstehen, und zwar nämlich, dass wir uns mal angucken müssen, was, wie denn Johannes selber oder wie denn Jesus das Wort Welt definiert. Deshalb habe ich gleich mal einfach nur einen Vers weiter aufgerufen, und da im Vers 19 haben wir eine wunderbare Definition darüber, wie überall im ganzen Brief Welt von Johannes und Welt von Jesus verstanden wird. Hier heißt es im Vers 19, diese aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen, jetzt haben wir ein Synonym für die Welt. Also Johannes verwendet einfach ein anderes Wort, ist aber genau dasselbe Wort. Also du kannst also lesen, dies aber, dass das Gericht, dass die Licht in die Welt, Klammer auf, zu den Menschen, Klammer zu, gekommen ist und die Menschen, Klammer auf, die Welt von oben, Klammer zu, haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jetzt hast du eine schöne Definition, was Welt ist. Und jetzt merken wir so langsam, wie wunderbar das ist, dass Gott die Welt, nämlich dich, geliebt hat. Wir sind eben von Natur aus nicht Menschen, die moralisch neutral oder moralisch nobel sind und ein paar kleine Ecken und Kanten haben, an denen noch zu feilen ist, sondern wir sind, um mal eine bildliche Illustration mitzubringen und diesmal nicht von C.S. Lewis, sondern von dem Herrn der Ringe. Ich weiß nicht, ob ihr Herrn der Ringe kennt. Das ist ein sogenannter Ork. Ja. Und diese Geschöpfe ziehen in den Krieg und sind mitleidslos, unbarmherzig und sehen auch entsprechend ihres inneren Charakters aus. Du bist ein Ork in der Definition von Jesus. Du bist böse. Ja. Und ich weiß nicht, wer von euch mal den Film gesehen hat, also wer mutig genug ist, sozusagen die Gruseligkeit über sich ergehen zu lassen. Aber so sehen die Engel die Menschen. Und das Wunder der Engel ist nicht, dass Gott so viele Orks geliebt hat, sondern das Wunder ist, dass er überhaupt Orks gelebt hat. Wenn die Engel den Film zugeguckt haben wie wir, hätten die gesagt, keiner sitzt vor dem Fernseher und sagt, ach, eigentlich müssen wir was für die Orks tun. Sondern eigentlich sieht jeder im Film, man wird hineingerissen, hineingenommen von dem, was gut und böse ist. Und eigentlich wollen wir es und wir gucken uns an und sagen, kommt endlich der Retter dieser Welt und vernichtet diese üblen Dinger. Und Gott schickt seinen eingeborenen Sohn für Orks, um sie zu retten und um ihnen ewiges Leben zu geben. Nummer 3. Wir haben den Text in Johannes 3, Vers 16 in seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Dramatik noch nicht so verstanden, aufgrund dessen, dass wir die Konsequenzen für das Übel des Orksseins emotional noch nicht wirklich uns angeeignet haben, einfach weil wir in einer Atmosphäre, in einer Welt leben, wo uns das nicht mehr bewusst ist. Und zwar, wir haben uns die Konsequenzen der Abscheulichkeit der Sünde und des Sünders, oder die sind uns einfach nicht mehr bewusst. In Vers 36 im selben Kapitel heißt es hier, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, aber wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, denn der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gott hat eine gewisse emotionale Reaktion auch auf Orks, und die ist richtig und adäquat und gut. Und darüber möchte ich heute predigen. Es ist keine Predigt, auf die ich mich drauf gefreut habe, wo ich gesagt habe, aber sie ist wahr und sie wird uns helfen. Sie ist so wie der Zahnarzttermin bei Waldemar. Es tut weh, aber danach können wir wieder ordentlich kauen. Ich habe euch einen kleinen Exkurs, bevor wir da hinkommen, mitgebracht über die Situation, über die Schwierigkeit, die in den USA gerade bezüglich sogenannter Opiate stattfindet. Ich weiß nicht, wer der eine oder andere das schon mal mitgekriegt, aber Donald Trump, der jetzige Präsident, hat den Gesundheitsnotstand in Amerika aufgerufen, aufgrund dessen ganze Landstriche von Opiaten abhängig sind. Das ist wirklich eine ganz große Katastrophe. In gewissen Landstrichen gibt es in manchen Kleinstädten fast niemand mehr, der nicht drogenabhängig ist. Es gibt ich weiß gar nicht, wie viele Drogentote, 60.000 Drogentote letztes Jahr. Und das dauert eine Weile, sagen wir es mal so, bis jemand wirklich stirbt von Drogen. Da gibt es einen langen Prozess. Und wir erleben jetzt die Spitze des Eisberges von einer unwahrscheinlich größeren Masse von Leuten, die nachkommt. Das heißt, Nur im letzten Jahr allein hat Amerika mehr Leute an Drogen verloren als Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt ist folgende Tatsache. Man fragt sich so ein bisschen, wie kann das sein, dass so viele Leute drogenabhängig sind? Und jetzt kommt das Schockierende daran. Das sind nicht irgendwelche Bösewichte, die in der Schule nicht aufgepasst haben, dass man kein Heroin kaufen soll, sondern jetzt kommt ein ganz anderes Phänomen. Es sind so viele Leute drogenabhängig zurzeit, weil, oder vielleicht geht das Video. Okay, da haben wir es ganz zum Schluss. Die süchtig machenden Arzneimittel. Das ist das Problem. Das Problem, das man jetzt hat, hat damit angefangen, dass Ärzte böse sind. Nein. Nein, es hat damit was zu tun. Das ist eine ganz interessante Dynamik. Ich möchte euch in die Dynamik mit hineinnehmen, weil man da einen geistlichen Vergleich ziehen kann. Die Dynamik ist folgendes. Die Amerikaner sind schmerzempfindliche Leute. Und die Pharmaindustrie hat einfach Medikamente herausgebracht, die relativ mit ziemlich starken Schmerzmitteln. Und kein Amerikaner geht mehr zum Zahnarzt und es tut weh, sondern man schluckt einfach die Pille, man kriegt die Spritze und man fühlt sich so wie, keine Ahnung, man ist irgendwo so im Disneyland oder so, ja, und kommt nach Hause und keiner glaubt mehr, dass beim Zahnarzt wehtut. Es gibt nichts mehr in Amerika, was wehtun muss. Und das hat die Bevölkerung mitgekriegt und über Jahre und Jahrzehnte hat man sich daran gewöhnt, dass wenn irgendwo der kleine Zeh wehtut, dass man zum Arzt kriegt und Opioide verschrieben bekommt. Und jetzt ist eine ganz interessante Dynamik da. Die Dynamik ist jetzt, dass die Ärzte, jetzt hat sich jeder so dran gewöhnt, dass die Ärzte, wenn jetzt jemand zum Arzt kommt und sagt, ich möchte Schmerzmittel haben, dass sie nicht wissen mehr, was sie machen sollen. Weil, wenn sie es weiter verschreiben, fördern sie die Abhängigkeit. Wenn sie aber sagen, ich verschreibe dir es nicht mehr, weil das Ding ist gefährlich, sagen die Leute entweder, ich gehe zum anderen Arzt oder sie landen auf der Straße und nehmen das Zeug, was aus China importiert wird. Und das ist so ein Kreislauf, der wirklich total schwer zu durchbrechen ist. Und die Ursache dafür ist, es wollte keiner mehr die Wahrheit sagen. Man kann den Kreislauf nicht mehr durchbrechen, weil man sich so dran gewöhnt hat, schmerzfrei durch das Leben zu gehen, dass man jetzt in der Zwickmühle ist, dass wenn jemand mal eine Wahrheit sagt, die Leute sagen, zu dir gehe ich nicht mehr. Und wir als Christen haben genau dasselbe Problem. Wir sind schmerzunempfindlich geworden. Und wenn man sich einfach so mal so die Predigten anguckt, die so gepredigt werden und die Bücher, die so rausgucken, und ich gucke mir nur meine eigenen Predigten an, dann sehe ich, dass wir einen unwahrscheinlich großen Wert darauf legen, immer wieder zu betonen, dass Gott lieb ist, dass er gut ist, dass er vergibt, dass er sanftmütig ist und das ist alles richtig und das ist er. Und ich habe mein eigenes Predigerleben, 10 Jahre Karriere angeguckt und ich habe festgestellt, ich habe in den 10 Jahren nicht ein einziges Mal über die Hölle gepredigt. Nicht, dass ich das unbedingt machen würde, aber es überrascht mich selber, im Anbetracht der Tatsache, ich habe einfach mal nachgeguckt, habe einfach mal Hölle, Sohn Gottes, etc. ein paar Synonyme in meine Konkordanz eingegeben und war überrascht, wie viel ich scrollen musste, allein in Worten von Jesus. Und ich war über mein eigenes Leben überrascht, wie viel ich darüber gesagt habe, was eigentlich im Text vorkommt. Und deshalb ist das Innovationspotenzial heute da und es gibt eine Predigt und die heißt, den Sohn Gottes gibt es echt. Wie gesagt, keine Predigt, auf die ich mich vorbereitet habe, aber ich denke trotzdem eine Predigt, die heilsam sein kann. Freuen, vorbereitet schon, ja. Was ist der Zorn Gottes? Lass uns einfach mal angucken. Was ist der Zorn Gottes? Im Vers 36 haben wir schon gelesen, sagt Jesus hier, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, dem wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es gibt in der Bibel keine wortwörtliche Beschreibung, wie es aussieht, wenn ein Mensch den Zorn Gottes erlebt. Wir haben metaphorische Beschreibungen, wir haben bildliche Beschreibungen. Es wird sicher nicht so aussehen, dass wir irgendwo, oder wir schon gar nicht, die in Christus sind, aber dass es Menschen gibt, die irgendwo so in einem Schwefelkessel sitzen oder so, wo dann irgendwelche Dämonen mit so einem Dreizack einzwicken. Aber nichtsdestotrotz, dass obwohl wir nur bildliche Beschreibungen haben davon, heißt es noch lange nicht, dass der Zorn Gottes nicht furchterregend und real ist. Ich habe euch nur eine Bibelstelle aus der Offenbarung mitgebracht, um euch so ein bisschen die Dramatik des Ganzen aufzuzeigen. Und die steht in der Offenbarung Kapitel 6. Da heißt es von Vers 15 an, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und jeder Freie, das heißt, du hast keine Möglichkeit, dich da aus menschlicher Perspektive freizukaufen, verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge, und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer mag zu bestehen? Was hier passiert, ist, dass Menschen plötzlich merken, dass sie aufgrund ihrer Boshaftigkeit, aufgrund ihres Urgseins, eine adäquate Reaktion Gottes hervorgerufen haben. Und sie waren nicht bereit, die Güte von Jesus anzunehmen. Und Gott begegnet ihnen außerhalb von Jesus, also im Sinne von außerhalb, dass sie die Gnade akzeptiert haben, die Jesus gegeben hat. Und die Furcht der Menschen ist in dem Augenblick so groß, dass sie sagen, lieber möchte ich, dass der Berg auf mich fällt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwo in den Alpen war oder keine Ahnung, wer von euch schon irgendwann so vor einem wuchtigen Gebäude gestanden hat. Ja? Also es ist keine normale Reaktion eines Menschen zu sagen, also lieber Berg, fall mal auf mich. Ja? Wir haben einen natürlichen Überlebensinstinkt und wir fürchten uns, ja, dass der Ziegelstein uns auf den Kopf fällt. Geschweige denn, dass so, keine Ahnung, so ein Bergmassiv uns zerquetscht. Und was hier passiert, ist so die Dramatik, das Furchterregende dessen beschrieben. Das, seht ihr das auch? Das ist der Zorn von Jesus. Es ist der Zorn von unserem Retter. Der ist so gewaltig und so schlimm, dass die Menschen zu dem Zeitpunkt da in der Offenbarung sagen, lieber lasse ich mich von dem Berg zerquetschen, als dass ich den Zorn von Jesus erlebe. Nummer 2. Gottes Zorn ist zu fürchten. Hebräer 10, Vers 31 sagt, denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten und wiederum der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Angesichts dessen ist es manchmal schwierig nachzuvollziehen, wie sehr wir manchmal mit Gott spielen. Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, aber wenn ich im Sommer manchmal draußen sitze und mir den Sternenhimmel angucke, und in dem Augenblick, wenn ich nicht wüsste, dass Gott mir wohlgefällig ist, habe ich manchmal so den Anflug an, ich glaube, ich könnte Panik bekommen. Sind wir uns das schon mal bewusst gewesen, welche Allmacht dahinter steht und wie furchterregend es ist, falls dieser Gott uns nicht gütig gestimmt ist, in seine Hände zu fallen? Der die Dimensionen der Sterne in seiner Hand hält, das Universum bestimmt. Es ist manchmal ein bisschen scary. Und ich kann es manchmal, natürlich, ich bin ein Sünder wie jeder andere auch. Und natürlich versucht man das rational irgendwo so zu, wenn man eigene Fehler macht, irgendwie so zu rechtfertigen. Aber ich kann es manchmal nicht nachvollziehen, wie Menschen sich von ihrem Ehepartner trennen, eine neue Beziehung anfangen, obwohl sie verheiratet sind, mit Dingen spielen, als wenn es den Allmächtigen nicht gäbe. Ist nicht furchtbar, in die Hand des Allmächtigen zu fallen? Nummer 3. Gottes Zorn, obwohl er furchterregend ist und auf alle Fälle zu vermeiden gilt, ist trotz allem gerecht, gut und richtig. Das hat damit etwas zu tun, dass schon J.I. Packer, der das Buch Gott erkennen, geschrieben hat, dass Gottes Zorn niemals launischer, gereizter, selbstsüchtiger, moralisch unwürdiger Charakter ist, den wir vom menschlichen Charakter kennen. Er ist anstelle dessen die richtige und notwendige Reaktion auf objektiv moralisches Böse. In Römer 2, Vers 5
schreibt Paulus, dass der Tag des Zornes, des gerechten Zornes offenbar ist. Das heißt, wenn Gott zornig ist, ist er fair, gerecht und notwendig. Wenn Gott auf Bosheit nicht zornig wäre, wäre das Universum eine Hölle. Weil in dem Augenblick hätten wir keine Gerechtigkeit mit dem Universum mehr, sondern wir würden einen Gott anbeten, der ungerecht ist und der Würdiges nicht schätzt und der Böses toleriert oder unterstützt. Das musst du dir jetzt mal vorstellen. Stell dir mal vor, du kommst in den Himmel und du stellst dir plötzlich vor, Gott ist überhaupt nicht gut, sondern der ist böse. Er hat seine Freude an dem Bösen. Er toleriert Böses. Das, was moralisch die Welt zusammenhält, würde sich auflösen. Und es gäbe keinen sicheren Ort, es gäbe keinen Himmel. Wir haben in uns drin ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden. Wenn wir zum Beispiel, einfach mach mal ein dramatisches Bild, an einen Gartenzaun rübergucken und du siehst über den Gartenzaun, wie so ein Schäferhund ein kleines Mädchen zerfleischt und das so in seinen Maul, keine Ahnung, so ins Bein beißt oder so, dann stehen wir auch nicht daneben und sagen so, ja, man muss Verständnis mit dem Hund haben. Sondern in uns kommt sofort ein Zorn hoch und wir wollen das, was wertvoll ist, beschützen und bewahren. Und dann erschießt man auch so schnell wie möglich den Hund. Und genauso geht es Gott. Er hat ein Gerechtigkeitsempfinden. Er weiß, was gut ist. Er weiß, was wertvoll ist. Und er wird das, was wertvoll und was gut ist, mit all seinen Fähigkeiten verteidigen. Und das ist richtig so. Nummer 4. Gottes Zorn ist adäquat der moralischen Bosheit des Menschen. Ich habe hier einfach mal was von Jonathan Edwards geklaut, der hat Folgendes geschrieben. Ein Verbrechen ist in dem Maße abscheulich, gemäß der Verpflichtung gegenüber dem Leidtragenden. Das ist offensichtlich, denn eine Handlung ist umso krimineller, je größer die Verpflichtung ist, zu gehorchen, zu lieben und zu ehren. Ich erkläre euch, was Jonathan Edwards macht. Er sagt, wir haben eine Verpflichtung, unsere Verpflichtung wächst mit dem Grad der unsere Verpflichtung zu gehorchen wächst mit dem Grad der Autorität der Person, die vor uns steht. Unsere Verpflichtung wächst mit dem Grad der Liebenswürdigkeit der Person, die vor uns steht. Das heißt, ganz praktisch, ja. Ich habe früher bei der Post gearbeitet und es ist immer eine ganz große Katastrophe, weil man nie richtig wusste, wo man parken soll mit dem Auto, ja. Und ich habe manchmal einfach gedacht, weil ich jung und dynamisch war, ja, ich stelle einfach mein Auto hin, wo ich will. Und da kann auch gern mal die Straßenbahn 5 Minuten warten, weil ich will auch irgendwann mal nach Hause meine Pakete loskriegen, ja. Wenn jetzt, und das heißt, ich habe mein gelbes Postauto, ich tut mir echt leid, ja, das war ich, ja. Wenn mein gelbes Postauto, ja, also irgendwo da, keine Ahnung, in so einer Einbahnstraße da drüben gestanden hat, wo es nicht gestehen haben sollte, ja, und der Nachbar aus dem Fenster runterruft und sagt, hier dürfen Sie nicht stehen, und ich ignoriere das, ist das die eine Sache. Wenn der Polizeipräsident Dresdens in dem Augenblick zu mir kommt und sagt, hier dürfen Sie nicht stehen, und ich ignoriere das, ist das eine andere. Mein Grad zu gehorchen wächst mit dem Grad der Verpflichtung, der Obligation, der Autorität dessen, dem ich gehorchen soll. Ähnliches geht es mit unserer Fähigkeit oder mit unserer Verpflichtung zu lieben und zu ehren. Also, wenn ich meinen Klassenkameraden, ja, in der Schule mal so ordentlich, keine Ahnung, ins Schienbein trete und der ins Krankenhaus muss und, keine Ahnung, 4 Wochen lang mit dem Schienbein rumhumpelt, ist das eine Sache. Wenn ich meine eigene Mutter ins Schienbein trete, ist das eine andere. Weil die Mutter ist eine Person, die mit einer größeren Liebenswürdigkeit, mit einer größeren Hingabe, mit einer größeren Aufopferung mir gegenüber meinem Leben steht und ich habe einen höheren, das ist doch emotional nachvollziehbar, oder? Ich habe eine höhere Verpflichtung, die Mutter zu lieben und zu ehren. Jetzt kommen wir zu Gott. Okay, wir lesen einfach weiter. Deshalb ist es umso krimineller, jemanden zu hassen, unter dessen Verpflichtung wir sind zu lieben. Nächste Folie. Unsere Verpflichtung, irgendeinem Wesen zu gehorchen, zu lieben und zu ehren, ist in Proportion seiner Autorität, Liebenswürdigkeit und Ehrhaftigkeit. Also wie recht es ist, dass diese Person Ehre bekommt. Gott aber, nach Jonathan Edwards, ist unendlich liebenswürdig. Er besitzt unendliche Exzellenz und faszinierende Schönheit. Er ist von unendlicher Größe, Majestät und Herrlichkeit und ist unendlich ehrbar. Seine Autorität überragt in unendlichem Maße irdische Autorität und sein Recht gegenüber unserem Gehorsam ist unendlich stark. Sünde gegen jemanden ist proportional kriminell gegenüber der Größe, der missbrauchten und beleidigten Würde dieser Person. Das heißt, Jonathan Edwards sagt, es ist die eine Seite, jemanden weh zu tun, der endlich ist, wie unsere Mutter. Aber was ist, wenn jemand in deinem Leben kommt, der unendliche Autorität hat und von dir Gehorsam fordert? Was ist, wenn jemand, der dich mit unendlicher Liebenswürdigkeit dein Leben lang begleitet hat und dir nur Gutes geschenkt hat, was ist, wenn du jemanden triffst, der unendlich wunderbar und faszinierend in seiner Schönheit und in seiner moralischen Exzellenz ist und du lehnst dich dem gegenüber aus? Umso größer ist deine Verpflichtung gewesen und umso größer ist der kriminelle Akt, ungehorsam und lieblos und hasserfüllt gegenüber dieser Person gewesen zu sein. Deshalb ist ein Grund, ist Sünde so dramatisch und ist Sünde so furchtbar. Weil sie lehnt sich gegen jemanden auf, der unendlich liebenswert und unendlich faszinierend, gut und mit unendlicher Autorität ausgestattet ist. Nummer 5. Gottes Zorn ist Liebe in Aktion. Das mag als ein Paradox klingen, als ob Gottes Zorn Liebe ist, hat aber etwas ganz Praktisches. In der Offenbarung 19, Vers 1 bis 3 steht, nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer riesigen Masse von Menschen im Himmel und die sprachen, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht gehören unserem Gott. Denn wahr und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet und er hat das Blut seiner Sklaven an ihr gerecht. Und zum zweiten Mal sprachen sie, Halleluja, und ihr Rauch steht auf in alle Ewigkeit. Hier haben wir ein Szenario beschrieben, dass wir alle miterleben werden in dem Augenblick, wo Jesus wiederkommt. Die Leute, die hier rufen, das werden du und ich sein. Wir werden es erleben, dass Jesus Christus mit seinem Zorn gerecht die Menschen richtet, die gegen seine unendliche Liebenswürdigkeit verstoßen haben und die es geweigert haben, seine Güte anzunehmen, obwohl er ihnen nur Gutes gewollt und Gutes geben wollte. Und das Interessante ist, wir werden eine andere Einstellung haben, als wir sie heute haben. Wir werden in dem Augenblick nicht mehr gucken und sagen, Mensch, Jesus, wie kannst denn du so einen launischen Tag haben und du musst doch alle Menschen irgendwie lieben und gibst nicht eine Möglichkeit der Allversöhnung, du schaffst das doch irgendwie. Wir werden in dem Augenblick, weil wir ihn sehen und seine unendliche Liebenswürdigkeit sehen und spüren und schmecken, plötzlich mit ihm einer Meinung sein und werden sagen, es ist richtig, was du tust. Es ist richtig, wenn du dich wehrst. Es ist richtig, wenn du das, was liebenswürdig ist, schätzt und bewahrst und entsprechend denjenigen, die es schaden wollen, Schaden zufügst. Das heißt, in dem Augenblick, wo Gott zornig ist, ist er zornig nur aufgrund dessen, dass er das verteidigt, was wirklich gut und was wirklich angenehm und was wirklich richtig ist. Würde Gott das nicht machen, würde er das, was moralisch wertvoll ist, nicht achten und mit den Füßen treten. Und das wäre nicht gut. Nummer 6. Gottes Zorn ist zufriedengestellt und weggenommen in Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, Vers 9 bis 10. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Der Zorn Gottes, und das ist die gute Nachricht der Bibel, ist vollständig und komplett hinweggenommen von demjenigen, der für uns am Kreuz starb. Deshalb ist die Liebe so groß. Deshalb ist die Liebe so erstaunlich, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit diejenigen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, nicht ins Gericht kommen, sondern übertreten im Moment ihres Glaubens vom ewigen Tod ins ewige Leben. Deshalb schätzen wir unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb kommen wir zusammen, um ihn zu anbeten. Nicht, weil vielleicht eventuell der Zorn Gottes vielleicht doch nicht so schlimm ist. Nicht, weil wir irgendetwas dazu tun könnten, um ihn abzuwenden, sondern weil derjenige, der uns geliebt hat, mit aller Liebe, die es gibt und mit aller Liebe, die notwendig war, diesen Zorn Gottes ein für alle Mal in alle Ewigkeit von uns hinweggenommen hat. Wir werden den Zorn Gottes nicht erleben, sondern wir werden uns das Bewusstsein eigentlich im Himmel, das Bewusstsein wird nie weggehen, wir werden es bewusst sein, wie unverdient und wie kostbar seine Gnade ist. Und wir werden in alle Ewigkeit seine ewige große Gnade singen, lieben, genießen. Wir werden zu ihm kommen, mit ihm kuscheln, ihn küssen, ihn an den Arm nehmen, auf seine Schulter klettern, seinen Hals drücken und werden sagen, wie groß und wie wunderbar bist du, dass du für mich genommen hast und auch für mich getragen hast, was ich hätte nicht tragen können. Wir werden ihn lieben und es wird das größte Stück dessen sein, was unsere Anbetung ausmacht, ist, weil Jesus Christus tatsächlich für allemal den Zorn Gottes auf sich genommen hat und Gott mit der Auferstehung seines Sohnes gezeigt hat, dass er das Opfer angenommen hat und es in der Tat vollbracht ist. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Es ist vollbracht. Es ist fertig. Wir müssen jetzt auch, nachdem der Gottesdienst so deprimierend angefangen hat, nicht mehr nach Hause gehen und sagen, ja, vielleicht, und das war alles so schlimm und so furchtbar. Es ist vollbracht. Der Zorn Gottes ist hinweggenommen. Wir sind frei davon und wir können und wir sollen und wir müssen, um Gott zu ehren, wie er geehrt werden möchte, so leben, als wenn wir nie den Zorn Gottes erleben werden, denn wir werden ihn nicht erleben. Denn das, was er am Kreuz getan hat, hat ausgereicht, um es zu vollbringen. Halleluja und Amen. So, das war nur das erste Amen. Die Predigt immer ist vorbei, wenn ich Amen, Amen sage. So, deshalb mache ich noch. So. Jetzt haben wir natürlich, was heißt das ganz praktisch für uns? Ich denke, wir können einfach ganz praktisch mit nach Hause nehmen. Wir leben unser Gottesdienst, unser Christus nachfolgen, bekommt auch tatsächlich eine neue Gewichtung. Empfängt ein neues, es geht wirklich um etwas. Unser Christsein zählt wirklich. Und auch das, was wir tun, um andere Menschen zu erreichen, zählt. Wir sind als komplett Versöhnte natürlich dazu aufgerufen, weil Gott alle Menschen liebt und nicht möchte, dass auch nur einer verloren geht. Er hat uns den Auftrag gegeben, die Botschaft der Versöhnung zu verbreiten. Ich habe euch den letzten Text heute mitgebracht aus 2. Korinther Kapitel 5. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, was das bedeutet ist, wir sind schon eine neue Schöpfung. Wir sind schon ein Teil der zukünftig neuen Welt. Ein Stück vom Himmel steckt schon in dir drin. Das heißt, es ist eine Garantie auch, dass wir eben nicht den Sohn Gottes erleben werden, sondern dass wir im Paradies leben in der Ewigkeit. Gott hat ein Stück Paradies in dich schon hineingelegt. Wir sind schon ein Stück dieser neuen Schöpfung. Wir sind schon ein Stück von neuer Himmel und Erde. Das Alte ist vergangen. Wir sind nicht mehr unter dem Zorn. Wir sind nicht mehr Gott gegenüber ungehorsam, das Alte ist komplett weg. Neues ist gekommen. Alles aber ist von Gott. Ja, tatsächlich, das ist alles von Gott. Da hast du nichts dazu getan. Er hat es gemacht, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Das heißt, du bist ein Versöhnter und gleichzeitig ein Versöhner. Es geht nur beides zusammen. Ich kann nicht sagen, das eine Stück von meinem Paket nehme ich, das andere mache ich nicht auf. Der Versöhner, der Versöhnte ist gleichzeitig der Versöhner. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, indem Gott gleichermaßen durch uns ermahnt, wir gehen zu unseren Mitmenschen und wir bitten für Christus. Wir bitten wie, als wenn er dasselbe machen würde, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn der die Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm sein würden. Das heißt, die Wichtigkeit, die Wucht, dass Gott den Sohn Gottes auf seinen Sohn gelegt hat, dass er ihn weggenommen hat von uns und dass wir Teil der neuen Schöpfung geworden sind, bringt etwas Neues Es bringt tatsächlich eine neue Gewichtung in all den Dingen, die wir machen. Wenn wir anfangen, ein Gospelkonzert zu Weihnachten zu machen, ja, und den Gospelchor teuer bezahlen, nein, längst nicht so viel, wie viel er wert ist, ja, wenn wir keinen Aufwand schonen, wenn wir Flyer drucken, in Nieselregenwetter draußen Plakate aufhängen, machen wir das nicht, weil wir für ein Kasperle-Theater werben, sondern wir tun das der Gewichtigkeit dessen, weil wir wissen, damit Menschen eine Möglichkeit zu schaffen, die Güte unseres Gottes kennenzulernen, Jesus Christus zu schmecken und zu sagen, vielleicht habe ich Interesse daran, ich finde mal raus, worum es eigentlich geht in der ganzen Sache. Es bringt eine völlig neue Gewichtung in dein Leben in dem Augenblick, wo du eine Karte nimmst, sie in den Briefkasten steckst oder, keine Ahnung, deinem Arbeitskollegen schickst und sagst, herzliche Einladung zum Gospel. Oder zum Abendgottesdienst. Oder wo auch immer. Es bringt eine völlig neue Gewichtung, weil es um etwas geht. Es geht um etwas, nichts ist so wichtig wie diese Sache. Nichts ist so wichtig wie Versöhnung, dass Versöhnung mit Christus stattfindet. Und ich habe diese Predigt heute nicht ausgesucht, damit wir alle mal jetzt so richtig Panik kriegen, ja? Oder vielleicht mal so das letzte Druckmittel, ja? Dass auch jeder eine Karte mitnimmt und irgendjemanden verschenkt, sondern dass wir uns einfach langfristig, das ist langfristig, dass wir langfristig der Wichtigkeit dessen bewusst sein, was wir tun. Das ist kein Spiel. Es geht ja nicht in den Briefmarkenclub. Es geht nicht darum, dass unsere Gemeinde wächst. Es ist völlig egal, ob unsere Gemeinde wächst oder nicht wächst. Es ist immer nur mehr Arbeit. Es geht darum, dass Menschen eine Möglichkeit haben, versöhnt werden mit Gott. Und was ist wichtiger als das? Was ist wichtiger als das? So, ich habe einen Vorschlag an uns. Lass uns jetzt nicht, nur weil heute mal das als Predigt dran war, keine Ahnung, total wuselig werden, total durcheinander, total verrückt, ja, alles Mögliche machen am Montag und am Dienstag wieder vergessen, worum es ging. Und am Sonntag, nächsten Sonntag sowieso, weil es wieder eine neue Predigt gibt. Lass uns mal langfristig denken. Lass uns den Eindruck, ja, wie schlimm der Sohn Gottes ist und wie groß die Gnade ist und wie groß das Geschenk ist, was wir in Jesus haben, lass uns mal langfristig mitnehmen und mal folgende zwei Sachen machen. Jemanden zu versöhnen mit Jesus, ich denke, es geht in zwei Arten von Kategorien. Es funktioniert nicht, ein Plakat hochzuhalten, die Hölle ist real. Ja. Menschen kommen zum Glauben, indem sie die Güte Gottes schmecken. Indem sie merken, wie gut er ist und dass Jesus angenehmer und besser ist, als was die Welt ihnen von Jesus erzählt. Das heißt, wir sind Botschafter seiner Güte. Und diese Botschaft, die kann man auf zwei verschiedene Arten transportieren. A, geplant und B, spontan. Spontan funktioniert so. Ich bin am Montag nach Frankfurt geflogen, weil ich da die Studenten unterrichten durfte im theologischen Seminar. Und der Montag war anstrengend, der Montag war stressig, so wie die ganzen letzten 20 Wochen vorher. Und ich habe mich darauf gefreut, einfach nur mal, keine Ahnung, im Flugzeug, da wird man so nett behandelt, ja, also da kriegt man so, da kommen die vorbei und sagen, wollen Sie was zu trinken? Und ich nutze das schamlos aus, ich sage immer, ja, also 2 Cola, 3 Apfelsaft, ja, ja. Und ich habe mich so gefreut, einfach nur da zu sitzen. Ja, die sitzen dann auch noch gemütlich und einfach eine Stunde nichts zu machen. Ja. Und mich so bequem wie möglich nach Frankfurt transportieren zu lassen. Und neben mir sitzt ein Ehepaar und die flogen nach Pretoria, nach Südafrika. Und ich habe mich wirklich einfach, war spontan, war nicht gemacht, ich muss mich nicht anstrengen. Ich habe mich einfach für sie gefreut. Ich habe mich gefreut für sie, weil ich natürlich Südafrika kenne, weil das eine wunderbare Möglichkeit ist, aus diesem Regengeschnüttelwetter rauszukommen. Heute geht es ja einigermaßen wieder, aber der Montag war furchtbar. Und in den strahlenden Sonnenschein mit herrlicher Landschaft zu kommen. Und ich habe mich neben ihnen gesessen und habe gesagt, wissen Sie was, ich freue mich sowas für Sie. Das ist ja sowas von klasse Südafrika. Das wird total super. Ja? Und die haben mich angeguckt und haben gedacht, da freut sich jemand für uns, ja. Und es war, ich hatte keine Hintergedanken, ganz im Gegenteil. Das war mein einziger Kommentar, den ich machen wollte. Dann wollte ich meine Ruhe haben, ja. Und dann fingen sie an zu sagen, wer sind Sie denn, ja, dass Sie so uns so ermutigen und warum fliegen Sie denn nach Frankfurt? Und ich dachte, oh, jetzt kommt's.
Und ich bin ja ein introvertierter Mensch und ich mag das eigentlich überhaupt nicht, in diesem Lärm, ja, da mit jemandem zu unterhalten, angestrengt zuzuhören. Ja. Aber wir haben uns einfach nett unterhalten über Glaube, über Kirche und über Gospel Celebration. Und in Frankfurt sind wir ausgestiegen und haben sie gesagt, geben Sie mir, schreiben Sie alles auf. Ja. Und ich habe mich grün und blau geärgert, dass ich die Flyer nicht mit hatte. Ja. Geben Sie mir irgendwas, ja, wir kommen zur Gospel Celebration. Ja. Also haben wir uns Adressen ausgetauscht und ich freue mich schon. Ich freue mich wirklich, von Ihnen zu hören, wie es war. Und ich freue mich, dass Sie in der Gospel Celebration dabei sind. Das ist spontan. Das sind so die spontanen Möglichkeiten, die spontanen Küsse, die Gott uns einfach schenkt. Ja. Das andere Sache ist, das reicht aber nicht, uns darauf zu verlassen, weil diese Möglichkeiten sind rar. Und besonders, wenn du so ein introvertierter Mensch bist wie ich, ja, wir verpassen ständig die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Ja. Die andere sind geplante Sachen. Und ich hab Folgendes gemacht. Ich habe zu Hause mir so ein kleines Büchlein angefangen und in das Büchlein habe ich Menschen reingeschrieben, die ich in meinem Umfeld kenne, wo ich ganz bewusst sage, ich möchte innerhalb des ... ich habe da keine Zeitfrist, aber mal so ein Gefühl, keine Ahnung, nächstes Jahr oder so, ihnen Gutes tun. Ich möchte ihnen bewusst auf irgendeine Art und Weise entweder sie einladen oder ihnen ein Geschenk machen, was mit einem Stück von einem Kuss von der Botschaft verbunden ist. Und ich habe meine kleine Liste und ich bete relativ regelmäßig über diese Liste. Und das ist eine tolle Sache, weil ich einfach mal so mir mein Richtungsding vorgegeben habe, weil ich weiß, sonst würde ich das, ich würde das nie machen. Weil das fällt einfach im Stress unter und das, was wirklich wichtig ist, geht unter zwischen dem, was dringend ist. Und deshalb würde ich einfach einen Vorschlag machen. Lass uns das mal gemeinsam machen. Lass uns mal eine Liste machen von Leuten, die wir kennen, von Leuten, die wir mögen. Und lass uns mal überlegen, ganz konkret, ja, die Liste kommt dann irgendwo an den Kühlschrank oder, keine Ahnung, irgendwo da ins Scheckheft oder, keine Ahnung, irgendwo, ja. Und wir nehmen uns einfach vor, man setzt sich mal zu Hause hin, man nimmt mal 15 Minuten Zeit, man spricht mal mit der Familie drüber, was denkt ihr, wen kennen wir so? Wo sind unsere Kontakte? Wo gehen wir zum Friseur? Wie können wir jemanden mit etwas beschenken, dass die Person ein Stück von der Liebe Christi merkt? Eine gute Idee? Okay, und damit mache ich Schluss. Noch irgendwelche Meinungen, Fragen, Kommentare? Okay. Gut, dann lass uns einfach, vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorn kommen, lass uns einfach die Möglichkeit nutzen, währenddessen das Lobpreisteam nach vorn kommt, lass uns noch gemeinsam einfach dafür beten, dass der Studentengottesdienst gelingt. Lass uns dafür beten, dass viele Menschen dazu kommen, die Jesus noch nicht kennen. Lass uns dafür beten, dass Gospel and Christmas Celebration ein voller Erfolg werden. Lass uns dafür beten, dass die 20.000 Flyer, die wir gedruckt haben, durch dich an die richtigen Leute kommen. Und lass uns Großes von unserem Herrn erwarten. Okay, lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns zusammen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass unsere kleinen, demütigsten Versuche, ein Versöhner zu sein, für dich einen Unterschied auf dieser Welt zu machen, dass diese Dinge ein unwahrscheinliches Gewicht für die Ewigkeit haben. Dass das nicht so ein Nebenbei ist, wir danken dir, dass unsere Sehnsucht, dass Menschen in den Gottesdienst kommen, dass sie dich kennenlernen, dass das kein Kasperle-Theater ist, dass wir nicht singen aufgrund von Unterhaltungswert allein, sondern dass es wirklich um etwas geht. Nämlich, dass wir den großartigen Gott und den einmaligen Herrn, den wir haben, lieben und er als Retter bekannt gemacht wird. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns eine Freude gibst, Menschen einzuladen, eine Freude gibst, eine Leidenschaft gibst, ein Fieber uns schenkst, ein kleines Stück Teil der Versöhnung zu sein. Wir sind für die Versöhnung nicht verantwortlich, aber wir können einen Flyer weitergeben, wir können eine Einladung weitergeben, wir können um Mut bitten, dass du uns hilfst, anderen Menschen ein Stück von deinem Liebeskuss weiterzugeben. Wir bitten dich einfach, dass der Studentengottesdienst ein Durchbruch wird für viele Menschen,
Wir bitten dich, dass die Abendgottesdienste, wo es um Wissenschaft und Glaube sind, brechend voll ist, dass die Stühle alle sind. Und wir bitten dich, dass in der Gospel Celebration wieder die Halle voll ist mit Menschen, die dich nicht kennen. Und wir bitten dich einfach für noch mehr Zeugnisse, die wir in den nächsten Wochen und Monaten erfahren, wo einfach Menschen, die neu in unsere Gemeinde kommen, davon erzählen, wie sie auf unvorstellbar wunderwirksame Art und Weise den auferstehenden Herrn kennengelernt haben. Du bist ein unwahrscheinlich guter Gott, Jesus. Amen und Amen.